Breitbandbesprechung.
Erinnern Sie sich noch an Second Life, die virtuelle Abenteuerwelt, die die kalifornische Entwicklerschmiede Linden Lab 2003 auf den Markt gebracht hat? Nach der ersten Anfangseuphorie ist diese Welt ja doch zunehmend in Vergessenheit geraten, aber es gibt sie noch, bevölkert von den Avataren von mehr als 36 Millionen Menschen, die hier in virtuellen Hotels, Einkaufszentren, Wildwasser-Raftingbahnen herumhängen.
Was die dort treiben, mag vielleicht niemanden mehr besonders interessieren, aber die Techniken, die entwickelt wurden, damit sich Second Life-Abenteuer mit ihrem Abenteurer mit ihren Avataren in der künstlichen Realität vergnügen können, die sind durchaus noch aktuell. Amerikanische Sicherheitsbehörden wollen diese nämlich jetzt nutzen, um öffentliche Plätze, Regierungseinrichtungen und später auch mal ganze Stadtviertel in Echtzeit überwachen zu können. Das müssen wir besprechen und das tun wir mit unserem Kollegen Peter Welchering. Hallo.
Ja, hallo nach Berlin.
Was soll denn da genau passieren? Die NSA will Second Life-Techniken nutzen, aber warum?
Ja, sie und das FBI nutzen die schon, um Unfälle beispielsweise zu rekonstruieren. Da werden dann an einem Unfallort alle Daten aufgenommen und ich kann als Ermittler den Unfall nochmal nacherleben. Und da haben die sich gedacht, Mensch, das können wir doch auch wunderbar machen, wenn wir beispielsweise die Central Station in New York überwachen wollen. Das heißt, die ganzen Überwachungskameras, die da hängen, die ganzen akustischen Überwachungssysteme, die es da gibt, Temperaturmesser, Feuchtigkeitsfühler aus der Central Station liefern alle Daten. Und diese Daten, die nehmen wir und lassen die individuelle Realität projizieren. Also die werden zunächst mal zu Simulationsrechnern geschickt und der Simulationsrechner, der gibt mir dann in den VR-Präsentationsraum, in die Cave, so heißen diese virtuellen Präsentationsräume, der gibt mir dann quasi die Central Station aus, sodass ich mich in dieser Cave bewege, als sei ich gerade in der Central Station. Also an die Decke, an den Fußboden, an die vier Wände, da werden die Daten gespiegelt, so als würde ich mich gerade durch diesen Bahnhof bewegen. Und wenn ich das dann mache, dann kann ich mich sozusagen virtuell in der Central Station bewegen und von Überwachungskamera zu Überwachungskamera springen. Ich muss das nicht unbedingt in der Cave machen, ich kann das dann auch in einem Datenanzug machen mit einem riesigen Brillendisplay auf.
Was ist denn das für ein Datenanzug?
So ein Datenanzug hat beispielsweise noch so ein paar Motoren mehr drin, sodass dann die virtuelle Umgebung auf mich viel direkter wirkt. Also wenn beispielsweise ein Zug einfährt in die Central Station und ich stehe am Bahnsteig, dann bekomme ich den Luftzug über winzige Düsen auch wirklich so verpasst, dass ich ihn tatsächlich miterleben kann. Oder die Vibrationen, die werden über Schwingungssensoren und Windwächter erfasst in der Central Station und dann in meinen Datenanzug eben auch eingespielt, sodass ich dann wirklich mich so fühle, als würde gerade der Zug neben mir vorbeifahren und es vibriert genauso. Das ist eine unglaublich unmittelbarer Eindruck des Ermittlers vom Überwachungsort. In der Rekonstruktion von Unfällen war das sehr praktisch. Aber nun fragt man sich natürlich auch, brauche ich das für Überwachung oder kann ich da nicht mit weniger Daten auskommen?
Genau, und dann ist mir noch nicht so ganz klar, wo liegen denn da die Vorteile dieser Überwachung aus der virtuellen Realität? Also auch im Vergleich zu, wir haben ja bisher, es gibt ja Überwachung durch Videokameras und da sitzen Leute dann vor riesigen Bildschirmwänden und können da eigentlich schon alles beobachten. Wo liegen da aber die Vorteile durch so eine virtuelle Realität?
Also der Ermittler, der ist hier sozusagen unmittelbar vor Ort und dabei unsichtbar. Wenn ich das nur per Überwachungskamera habe, dann bekomme ich nicht mit, ob es gerade nieselt oder ob gerade beispielsweise der Untergrund glitschig ist. Und wenn ich per Überwachungskamera meine Kollegen dann irgendwo hinschicke, weil ich will, dass die beispielsweise jemanden fassen, der einen Rucksack auf dem Bahnsteig abgestellt hat, dann kann ich die etwa nicht warnen, wenn ich in der Überwachungskamera nicht sehe, dass es da glitschig ist auf diesem Bahnsteig. Wenn ich in so einem Datenanzug bin oder in so einer Cave und da wird dann auch simuliert, wie der Untergrund ist und dass der gerade feucht geworden ist und da irgendwie so ein bisschen rutschig und so weiter, dann kann ich das eben den Kollegen vor Ort sagen als Ermittler und sagen, passt auf und geht da vorsichtig vor.
Das heißt, Überwachung wird effizienter, weil man einfach mehr Informationen hat und einen besseren Überblick hat. Kann man da vielleicht auch mehrere Orte auf einmal überwachen?
Mehrere Orte auf einmal, das geht nicht direkt, die gehen alle nur nacheinander, aber ich kann mich schneller von einem Ort an den anderen beamen, weil genauso wie ich von Überwachungskamera zu Überwachungskamera schalten kann, kann ich etwa von der Bahnhofsszenerie in die Szenerie Central Park etwa schalten und da bin ich eben im Central Park und überwache dort, aber gleichzeitig geht das doch nicht.
Das klingt nach Science Fiction, was sind denn die technischen Voraussetzungen dafür, sind die schon alle da auch?
Ja, die sind teilweise da. Also da sind natürlich solche Datenquellen wie Überwachungskameras, akustische Überwachungssysteme, viele Sensoren, vor allen Dingen aus der Bauwerksüberwachung. Da haben die viele Sensoren genommen. Und die Daten, die werden eben an Simulationsrechner gerechnet. Und da wird dann zum Beispiel so eine Bahnhofsszene gerechnet. Und da braucht zwei Voraussetzungen. Und da gibt es noch ein bisschen Probleme. Die eine Voraussetzung, man braucht schnelle Datenfunkverbindungen. Da reichen normale Mobilfunkverbindungen noch nicht aus. Und man braucht zum anderen sehr schnelles Rendering für diese Simulation. Und da hat man das Problem, im Augenblick gibt es noch insgesamt insgesamt gesehen zu wenig Überwachungskameras und zu wenig Sensoren für den flächendeckenden Einsatz. Aber sowohl daran als auch an dieser Datenfunkverbindung, die breitbandiger werden muss, arbeiten die NSA-Entwickler schon unter Hochdruck.
Also das hört sich für mich nach einem Wahnsinnsaufwand an. Also nicht nur an technischen Aufwand, sondern auch an personellen Aufwand, weil man muss die Leute ja trotzdem noch irgendwo hinschicken und da sind ja trotzdem auch noch immer Leute vor Ort.
Da sind immer noch Leute vor Ort, aber diese Leute vor Ort, die können effizienter angeleitet werden, weil ja der Ermittler dann in der virtuellen Realität sozusagen, wenn er sieht, etwa jemand, der einen Rucksack abgestellt hat und er vermutet, da ist eine Bombe drin im Bahnsteig und der entfernt sich jetzt, dann kann er direkt sozusagen auf den zuspringen und somit seinen Kollegen auch sagen, jetzt lauft mal gerade zu dem und dem Ausgang, denn da geht er gerade hin. Und das ist, und er kann sie auch noch warnen, demnächst kommt da auch gerade noch ein Zug oder ähnliches und der Untergrund ist auch noch ein bisschen glitschig. Also insofern wird die Überwachung effizienter und vor allen Dingen sie wird heimlicher, weil sie wird noch ein Stück heimlicher, weil einfach mehr Daten aus meiner, wenn ich mich jetzt in die Rolle des Überwachten begebe, aus meiner Umwelt vom Ermittler mit aufgenommen werden können.
Es gab ja mal so eine Zeit, da versprach man sich auch sehr viel von Drohnen. Das scheint so ein bisschen hier aber keine Rolle zu spielen. Warum eigentlich nicht? Welche Rolle spielen Drohnen gerade so im Bereich der US-Sicherheitsbehörden in deren Planung?
Also auch die Entwickler hier in diesem Projekt, die haben auch Drohnen getestet, weil die sich gesagt haben, mit Drohnen kann ich viele Sensoren, Überwachungskameras und Ähnliches immer direkt vor Ort bringen und damit diesem Mangel abhelfen, dass ja so wenig Überwachungskameras da sind, ich also zu wenig Daten habe. Aber dann hat sich herausgestellt, Drohnen sind störanfällig. Je kleiner sie gebaut werden, desto eher sind sie mal von einem Windstoß auch einfach wegzukicken. Und vor allen Dingen hat man gemerkt, im Augenblick haben wir noch die Situation, die Bürger auf öffentlichen Plätzen, die fühlen sich von Drohnen gestört, sind nicht daran gewohnt und verhalten sich dann anders. Und sie beschweren sich vor allen Dingen auch über zu viele Drohnen, wenn die da sind. Und dann fürchtet man, könnte auch ein solches Überwachungsprojekt eben die notwendige Akzeptanz nicht erzielen. Deshalb hat man sich dann von den Drohnen verabschiedet. Stattdessen wird im Augenblick von den NSA-Entwicklern vielmehr getestet, welche Sensoren von den Bürgern oder von den Passanten kann ich denn direkt anzapfen. Also etwa eine Smartwatch. Die liefert Körperwerte, aber die liefert auch Umgebungsdaten, wie etwa Temperaturen. Oder Brillendisplays. Die liefern Videodaten, aber da gibt es leider noch viel zu wenig Brillendisplayträger. Und deshalb ist im Augenblick so die Strategie, die Überwachungsspezialisten wollen sich auf Plätze mit sehr großem Gefahrenpotenzial beschränken mit dieser Überwachungsform. Das sind dann also Bahnhöfe, Flughäfen und Regierungsgebäude. Und in die werden jetzt sehr, sehr viele Kameras, Überwachungssysteme, Sensoren eben einfach eingebaut.
Peter Welchering über den Versuch, Techniken aus Second Life in die Überwachung einzubauen. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne.